Ja, denn der Beweis, warum das funktioniert, haben wir in der Vorlesung gesehen. Ich kann ihn nochmal wiederholen. Also die Intuition dahinter ist, wir μ von f reduziert in ganz vielen Schritten zu f von f von f von und so weiter. Und das gibt uns, das ist so die Idee dahinter. Und das kann man sich auch überlegen, dass das klappt. Was haben wir, um aus der Vorlesung zu kopieren, war das wie folgt. Wenn ich die Definition einsetze, dann ist das eben Lambda x f x x und irgendwie das Identische nochmal. Und wenn ich jetzt für dieses x diesen Term hier einsetze, also sich das irgendwie so vorzustellen, dieses x, das einmal hier ist und hier diesen Term einsetze, dann kommt ja der erste Schritt raus. Also wir setzen uns mal ein, dann haben wir f von f von x, Quatsch, f von Lambda x Punkt f x x Lambda x, also dieses Ding nochmal kopiert, f von x x und jetzt noch diese Klammer zu, irgendwie so, ne? Ja, und das ist eben genau das. Also, was der Y-Combinator mit dem F macht. Das heißt, es ist irgendwie, das ist so mehr oder weniger Modulo Eta-Transformation, um genau zu sein, F von μ F, F von Y F. Und das, ja, und deswegen kann man irgendwie so Reduktionen, rekursive Definitionen schreiben, indem man das einfach blind anwendet. Also zum Beispiel, wie geht das? Wir haben dieses F im Fakultätsbeispiel, ist so definiert, wir haben irgendwie uns selbst. Und die Fakultätsfunktion, was bekommt die? Die bekommt ein n. Die bekommt so ein n. Und wenn n gleich 0, dann gibt sie, dann evaluiert das zu 1. Und sonst evaluiert das zu n mal und jetzt ihr selbst zu von n minus 1. Genau. Und was macht dieses f jetzt? F bekommt irgendeine Funktion und es geht davon aus, dass die Funktion sich richtig verhält, genauso eben verhält wie die Fakultätsfunktion für alle Zahlen kleiner gleich n minus 1. Und es macht jetzt quasi nur so den obersten Schritt drauf. Also irgendwie f kommt irgendeine Funktion self übergeben, die sich richtig für kleinere Werte, sie sich richtig für kleinere Werte verhält. Also warum richtig ist immer so ein schwammiges Wort, eben so wie wir es durch die Rekursion definieren. Und kleinere Werte, kleiner bedeutet das, mit dem wir es die Funktion eben aufrufen. Also das ist so, klingt so ein bisschen nach Induktionsannahme. Also self ist so ein bisschen unsere Induktionsannahme. Und wir lösen mit der Induktionsannahme irgendwie das für n minus 1 und berechnen dann, also nach Induktionsannahme berechnet uns self das Richtige für n minus 1. Und mit Fallunterscheidungen berechnen wir dann das Richtige, die richtige Fakultät für so ein n. Das ist so ein bisschen so, erinnert so ein bisschen an Induktionsschritt. Und egal, wo man hinschaut, immer wenn irgendwo Induktion auftaucht, kommt gleichzeitig auch Rekursion. Also Induktion, Rekursion. Dann das nächste Kapitel ist dann Koinduktion und Korekursion. Und da gibt es noch jede Menge andere Beispiele. Okay. Wie sich richtig verhält. Das ist so ein bisschen... Ja, das kann man jetzt schwer ausdrücken, aber die Idee ist, wenn ich jetzt definiere die Fakultät Strich als den Fixpunkt, Fixpunkt von F, also zum Beispiel den Y-Combinator auf F, dann berechnet uns das die Fakultätsfunktion. Was sollen wir zeigen für 3 bis 6? 3 nach 6. Probier oder wollen wir lieber mal... Ja, mach mal 3, okay. Also, yf von 3. Ja, was macht das? Das müssen wir mal schauen, ist f von, y von f von 3, dem ich eben das vordere reduziere. Und das, ja, wenn ich jetzt mir diese Definition hier angucke, dann ist wie folgt aus, dann ist das yf das self und n die 3. Wir reduzieren das mal. Also vielleicht sollte ich da kein ist gleich machen, sondern ein reduziert, denn wir machen hier ja einen solchen Reduktionsschritt. Ja, setzen wir es mal ein, ne? If n ist gleich 0, Quatsch, if 3 ist gleich 0, then 1, sonst 3 mal self. Self war das ja dieses yf. yf von 2. Ja, jetzt schon so gemein und habe schon mal ein bisschen reduziert. Ja, wozu reduziert das? Na, 3 ist nicht gleich 0, also reduziert das zu 3 mal yf. Bin ich jetzt nicht, machen wir sicherheitshalber. Why, so.
Nee, ich meinte,
da
sollen die
2
auch nur auf F angewendet
werden. Wenn wir A, B, C im Lambda-Kühl schreiben, dann ist das Äquivalent zu so. Also ich mache noch ein D.
genau. Guter Punkt. Genau.
Wir können hier klicken. Ja, wozu reduziert das? Naja, es ist jetzt wieder das gleiche Spiel. Das ist 3 mal. Jetzt können wir das, die gleiche Zeile nochmal abschreiben mit einer 2. If 3 ist 0, nur eben mit einer 2. Denn 1 else 3 mal 2 mal Epsilon f von 1. Und noch diese Klammer zu. Ja, wieder ähnliches. Jetzt können wir wieder das if auswerten. Also wir machen ganz viele Auswertungen und Schritte gleichzeitig, denn sonst wird man ja verrückt. 2 mal bei f 1. Und damit meine ich, also mit n meine ich immer, dass eigentlich ist 2 ja die 2, die wie wir sie hinschreiben, und 2 in diesen Dächern ist eben, also 2 in diesen Dächern ordnet einem f das f-Quadrat zu. Da bin ich jetzt ein bisschen inkonsistent gewesen. Also eigentlich muss ich hier noch diese, hier noch, eigentlich um jede Zahl. Ja, jetzt können wir wieder das gleiche Spiel machen. Gleich haben wir es geschafft. 3 mal 2 mal if 1 ist 0, wenn 1 else. Eins mal yf 0. Und diese Klammer noch zu. Also nochmal. Ihr könnt es euch denken, also erwerten wir das if aus und jetzt evaluiert das zu 3 mal 2 mal einmal überlegen. Naja, das ist 0, also ist es zu 1 mal f von 0. Und also es ist 1 mal, und hier natürlich immer diese Klammern bis zum if 0 gleich 0, wenn 1, else. Was ist das? 0 mal yf 0 minus 1. Was ist in unserer, wie wir 0 minus 1 definiert haben? Was ist 0 minus 1? Wir hatten immer diese Vorgänge, diese Tupel an Zahl und seinen Vorgänger und haben das immer weiter gesponnen, n mal, um den Vorgänger von n zu bekommen. Und gestartet haben wir mit 0, 0. Also ist 0 der Vorgänger von 0. Also das wird zu 0. Und wenn jetzt sauber gewischt wäre, hätte man das noch, das quetscht man noch hin. Und das ist jetzt natürlich 2 mal 1 mal 1, denn diese 1 kommt von hier und Diese 1 kommt von hier. Ja, also es scheint zu klappen. Ich hätte natürlich auch, wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte, ich meine, ich habe viele Redexe in diesem Term, könnte ich auch an einer anderen Stelle entfalten können. Also niemand hat mich jetzt dazu gezwungen, das if zu evaluieren. Ich hätte natürlich auch das YF von 0 nochmal evaluieren können. Und das unendlich oft. Und dann hätte sich hier hinten immer mehr so if-else-ifs hätten sich aufgebläht. Aber das ist total egal. Also das da hinten, das kommt nicht zu einer Normalform. Wenn ich da hinten das YF evaluiere, das wendet es immer wieder auf sich selber an. Aber das macht uns nichts. Denn das if true, then 1. Also das ist wieder, verhält sich so ein bisschen wie dieses K, A, Omega, falls ihr euch erinnert. Also wir geben immer das erste zurück und da hinten das dreht durch. Aber am Ende geht's und es ist auch egal, welchen der Ifs ich zuerst evaluiere. Am Schluss kann ich es wieder zusammenführen, denn das Lambda-Kalkül ist ja konfluent, wie wir in der letzten Vorlesung gesehen haben. Ja, Fragen dazu? Ja?
Macht uns nicht dieses Nullmal in dem kaputt, wenn wir das hinten dann endlich auch auswerfen? Weil das bleibt ja irgendwie stehen.
Ja, es ist dann Nullmal. Das heißt, würde ich jetzt hier sofort das Null auswerten, sollte, wenn das Mal richtig implementiert ist, das auch einfach verschwinden. Weil 0 mal, wir hatten wir Multiplikation definiert. Multiplikation bekommt zwei Zahlen, end und m. Also das ist Multiplikation. Definiert als, ich bekomme zwei Zahlen, n und m. Und natürlich irgend so ein f. Und jetzt soll ich f hoch n mal m zurückgeben. Und wie war das irgendwie n m f? Denn das hier ist f hoch m und das Ganze ist dann f hoch n ist gleich f hoch m mal n. Also das schickt tatsächlich f auf das. Und wenn ich jetzt für n 0 einsetze, dann sollte eigentlich dadurch, dass 0 definiert ist, als ich schicke jedes f auf, seine auf die Identität, was natürlich gleich f hoch 0 ist, damit passt es zusammen. Und wenn ich es unglücklich implementiere und n und m vertausche, dann habe ich hier 0 mal f innen, dann bekomme ich hier innen die Identität und berechne dann Identität hoch n. Also scheint zu funktionieren. Weitere Fragen?
Zu dem Begriff, dass das sich wichtig verhält, ist das jetzt nur wichtig für die Termination oder überhaupt, dass wir von Regressionen sprechen?
Richtig verhalten heißt natürlich nicht nur, dass es terminiert, wenn es soll, sondern auch, dass es das Richtige ausrechnet. Also richtig verhalten heißt in dem Sinne, wenn m gleich n Fakultät, dann reduziert y f n in irgendwie vielen Schritten zu m. Das ist, wenn das hier diese Bedingung erfüllt, dann verhält es sich richtig. Also in diesem Sinne, wenn sich das YF zu N das M zurückgibt, wenn, oder ich kann auch hier gleich sagen, N-Fakultät. Wenn YF N zu N-Fakultät macht, dann ist es richtig. Aber es ist natürlich jetzt, es ist auch ein sehr schwammiger Begriff. Genau, weil hier, das hier ist irgendwie ist auf so einer Metaebene, der wir uns jetzt das betrachten und schauen jetzt von oben rauf und schauen, wie wir uns das, also es sollte keine Definition sein, sondern nur eine Intuition, warum ich hier dieses bekomme. Und weil ich finde das auch ziemlich oft sehr verwirrend, so kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wie eine Induktionsvoraussetzung, die man bekommt. Man weiß, das verhält sich schon richtig und jetzt im Schritt mache ich es auch richtig und dann passt es. So. Aber ja, das weiß ich natürlich nicht. Oder beantwortet das die Frage?
Ja, doch.
Okay, gibt es sonst noch Fragen dazu? Denn sonst würde ich zum getypten Lambda-Kalkül weitergehen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das. Im getypten Lambda-Kalkül gibt es, wieso macht man das überhaupt? Es ist irgendwie so, ist so eine Geschmackssache, aber letztendlich gibt uns so ein getyptes Kalkül etliche sehr schöne Eigenschaften, wie zum Beispiel Termination und ja, die Begründung ist, wenn ich eine getypte Programmiersprache verwende, je getypter, desto früher bekommt der Programmierer einen Fehler mitgeteilt. Also er bekommt den Fehler nicht vom Kunden mitgeteilt, der sagt, irgendwas geht nicht, es fliegt mir in die Luft, sondern er bekommt den Fehler vom Compiler mitgeteilt, nämlich hier passt der Typ nicht. Das ist ein bisschen so die Motivation. Und wenn man das jetzt in einer sehr einfachen Weise anwendet, bekommt man eben den einfach getypten Lambda-Kalkül. Also den Simply Typed Lambda Calculus. Und ja, wie funktioniert der? Man hat immer einen Kontext, also eine Menge von Typannahmen, Menge von Typannahmen x a, also x vom Typ a, und jetzt bauen wir uns ein Kalkül auf, das hauptsächlich über Aussagen wie folgt spricht, nämlich der Kontext Gamma beweist, dass, wir machen mal irgendwas anderes, y vom Typ b ist. Also, ich weiß nicht, wie die offizielle Notation war, irgendwie unter Annahme, unter Typ Annahmen Gamma ist y vom Typ b. Und darauf baut man sich jetzt syntaktische Regeln, die, wenn man Glück hat, irgendwas Sinnvolles tun. Also das ist immer so der Unterschied zwischen den syntaktischen Regeln und dem, was es eigentlich bedeutet. Aber normalerweise macht man nur Regeln, die irgendwas Sinnvolles aussagen. Und ja, drei Regeln haben wir. Also ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht die komplette Vorlesung wiederholen, deswegen definiere ich jetzt nicht, wie Typvariablen und so aufgebaut sind. Wir haben eben irgendwelche Typvariablen b, also irgendwie ein dick geschriebener Buchstabe, und wir können, wenn Alpha und wenn A und B irgendwelche Typen sind, dann ist A nach B auch ein Typ. Und ja, darüber können wir jetzt Aussagen machen. Zum Beispiel, Gamma beweist, dass X vom Typ A ist, unter der Seitenbedingung, dass X A in Gamma enthalten ist. Das ist ein bisschen die erste. Die nächste ist, was nehmen wir als nächstes irgendwie? Introduction von unserem Pfeil. Wenn ich weiß, dass, wenn ich irgendeinen Kontext Gamma habe und ich weiß, dass X vom Typ A ist und Y dann vom Typ B, dann folgt daraus, dass nur der Kontext Gamma mir zeigt, dass Lambda x y vom Typ, es bekommt ein x und gibt ein y zurück, also a nach b ist. Und Pfeile bekomme ich wieder weg mit der Pfeilelimination. Wenn ich weiß, dass Gamma mir zeigt, dass, ich nehme mal schon so ein bisschen böse Notation, f ist ein Lambda-Term von a nach b und ich irgendein x habe von passendem Typ, dann kann ich das da reinstecken. Also f x ist dann vom Typ b. Genau. Macht eigentlich Sinn. Wie, wenn ich jetzt, woran erinnert euch diese Regel? Wenn ihr dieses, dass ihr euch wegdenkt, wonach sieht es aus? Und das hier wird auch weggedacht. Also ich mache es mal so. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seht nur das Gelbe. Wie heißt das? Ich brauche es noch. Ja, es ist Funktionsanwendung, aber jetzt in einem komplett anderen Kontext. Das können jetzt Tipp. Es können nur die beantworten, die wahrscheinlich im Klolob saßen. Oder irgendwie mal, also wir hatten das auch mal in Rallye-Ethik-Unterricht in der Kollegstufe. Nämlich, A heißt, oder na, es ist nicht so ganz, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, wenn ich das jetzt als Implikation sehe, dann ist es, das heißt Modus Ponens. Ich weiß nicht, ob noch jemand, also ich sag mal, erinnert an Modus Ponens. So irgendwie so, alle Menschen sind sterblich. Also wenn du mir einen Mensch gibst, dann beweise ich dir, dass er sterblich ist. Der hier sagt, Sokrates ist ein Mensch und das Ding heißt, Sokrates ist sterblich. Ja, genau. Aber das brauchen wir eigentlich erst für die nächste Aufgabe. Und zwar, ja.
Zu der File-Introduction.
Introduction, ja.
Ja, die obere Zeile, der Anfang.
Ja.
Gamma, Komma,
was? Ja, also Gamma, Komma, A ist eigentlich eine Kurznotation für Gamma vereinigt x Doppelpunkt A und x ist natürlich nicht in Gamma. Also irgendwelche so Späße wie, dass ich irgendwie das x-Doppelpunkt a irgendwie zweimal hinschreibe und durch die Arrow Introduction einmal weglasse und dann habe ich noch ein Stehen, sowas ist nicht erlaubt. Also irgendwie sinnvolle Liste von Annahmen. Genau. Und dieses Komma hier ist dann, bindet dann stärker als dieses Turnstile. Okay, dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Was ist denn das erste Beispiel? Ah, das hier. Wir sollen zeigen, oder gibt es irgendwelche Fragen soweit? Ist nicht so. Wir sollen zeigen, das ist eine Mordsangabe. Da muss man jetzt immer ein bisschen auch lernen abzuschätzen, wie groß der Beweis werden wird, weil der von unten nach oben wächst. Aber da muss man einfach, wenn man keinen Platz mehr hat, ihn irgendwo anders hin tun und dann zusammenkleben. Das sehen wir dann, wie das geht. Wenn x Integer ist und add uns aus, ich mache Kurznotation, i ist Kurznotation für int. Sonst werde ich nämlich bei der Aufgabe verrückt. X ist ein int und add bekommt zwei Integer und baut uns einen dritten. Dann soll was von welchem Typ sein? Wenn ich mir irgend so ein y hole und was haben wir? X addiere auf x plus y, dann soll das eine Funktion von Integer nach Integer sein. Ja, wie zeigen wir das jetzt? Vielleicht wische ich das lieber. Macht's mal und ich wische in der Zeit. Ich mache das mal hier nochmal. Was war das? Lambda. Nee, das kann keiner schließen. Richtige. Ja, ist auf jeden Fall das Gleiche. So. Ja. Wie zeige ich das jetzt? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, die Regeln rückwärts anwenden. Warum funktioniert das? Also das hat den Namen Inversionslemma oder Generationlemma. Wenn wir uns die Regeln anschauen, dann sehen wir, dass unser Lambda-Kalkül drei Konstrukte hat, um irgendwelche Terme zu bauen. Variable, Applikation und Abstraktion. Und unser Typ Kalkül auch für jede dieser drei Konstrukte genau eine Regel hat, um die herzuleiten. Das heißt, wenn ich annehme, dass irgendein Lambda x.y tatsächlich den Typ A nach B hat, oder noch besser, wenn das den Typ C hat, oder ich überprüfe, ob das überhaupt diesen Typ C haben kann, dann kann ich mir anschauen, mit welcher Regel hätte ich das denn hergeleitet haben können. Und dann stelle ich fest, naja, wenn da ein Lambda stehen soll unter der Regel, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich die Arrow Introduction. Und dann weiß ich sofort, aha, C muss irgend so ein Typ A nach B sein. Also, um genau zu sein in diesem Kontext. Außerdem muss, ja, jetzt kann ich die Regel rückwärts anwenden, X muss von irgendeinem Typ A sein und unter dieser Annahme muss ich zeigen können, dass Y vom Typ B ist und diese Gleichheit muss gelten. Und auf diese Art kann ich so, wenn ich so ein Tripel überprüfen möchte, das schrittweise rückwärts machen, bis ich einen vollständigen Beweis dastehen habe. Und dann muss ich nur noch überprüfen, ob diese Gleichungen der Typen irgendwie lösbar sind. Lösbar sind heißt, für diese Typgleichungen gibt es einen Unifikator. Beziehungsweise, wenn es einen gibt, dann gibt es auch einen allgemeinsten. Ja, und das probieren wir mal. Okay, und nach genau dem Stile schauen wir jetzt, was haben wir da? Ja, wir haben ein Lambda vorne stehen, also kann es nur die mittlere Regel sein, die wir rückwärts anwenden wollen. Also bekommen wir x ist vom Typ Integer add ist immer noch int nach int. Y ist irgendwie vom Typ A. Außerdem muss jetzt add xy muss vom Typ B sein und außerdem ist ist es A nach B ist gleich dieser Typ C ist gleich dieser Typ int nach int. Weil das ist genau diese Regel. Ja, und dadurch, dass wir jetzt relativ intelligent sind, sehen wir, ja, dann muss A gleich int sein und B auch gleich int. Also das können wir gleich machen. Kann das jeder lesen, was an der Tafel steht? Bezüglich Schmieren und so?
Also bezieht jetzt das I am Schluss auf beide Ads oder nur das
Rechte? Das ist die Verschachtelung, also auf diesen Gesamten. Dieses gesamte Eingeklammerte muss vom Typ int sein. Schauen wir uns die nächste, wie wir da weitermachen können, an. Denn da wird es auch wieder genau eine Regel geben, denn das Inversionslemma sagt uns eben genau, dass es da nur eine geben kann. Ja, welche Was? Erste Frage. Welche Verknüpfung ist die wir gerade jetzt zerlegen müssen? Also ist es variable Applikation oder Abstraktion, die wir hier jetzt haben? Genau, nein. Denn wir sehen hier kein Lambda. Applikation, Anwendung, genau. Ja. Genau. Denn unser Syntaxbaum, den wir hier so Stück für Stück zerlegen, ist irgendwie Applikation X. Ich brauche mehr Platz. Also, wir haben das, als erstes wird x auf add angewandt. Add wird auf das x angewandt. Und das Ergebnis wird dann auf die rechte Klammer angewandt. Also daneben haben wir so dieses app. Add. Ich habe zu wenig Platz. Fangen wir mal rechts an. Wir haben Add. Das wird aufs X angewandt und dessen Ergebnis wird auf das Y angewandt. Add wird auf das X angewandt. Und dieses Ergebnis wird aufs Y angewandt. Und diese ganze Klammer, ja, das, was bei add x am Ende rauskommt, das wenden wir auf die Klammer an. Also add x, das, was nach dieser Anwendung rauskommt, das wenden wir auf die Klammer an. Das ist so der Syntaxbaum zu diesem Ausdruck. Versteht ihn jeder? Denn wenn es nicht jeder versteht, kann es auch sein, dass ich mich irgendwo vertan habe. Das tue ich auch gerne mal. Oh, da müsste passen. Okay. Und mit dem Generation Lemma nehmen wir uns diesen Syntaxbaum her und machen Pattern Matching, was ist an der Wurzel. Und nehmen wir eine andere Farbe. Und mit dieser Regel, also hier hätten wir vielleicht noch dazu sagen, das war natürlich eine Introduction. Und mit dieser Elimination zerlegen wir dieses Ding hier. Und jetzt kommt nämlich der Fehler, wo man immer den Fehler macht, aber es müsste passen. Also, jetzt muss add x irgendwie von einem Typ d nach e sein und dieses rechte muss vom Typ e sein. Also, dieses hier muss irgendwie d nach e sein und das hier muss das e sein und das am Ende gibt dann ein das muss natürlich ein d sein, das am Ende gibt dann das e und das e ist das i, also das e ist unser int. Also jetzt müssen wir uns diese Eliminationen vorknüpfen. Es muss zum einen Gamma ist hier konkret gegeben. Wenn x ein Integer ist und add int. Dann muss dieses App, also dieser linke Teilbaum hier, also das add x, muss irgendwie vom Typ, ich setze für e schon mal int ein, also muss es irgendwie so ein d nach int sein. Theoretisch kann man jetzt schon raten, was das d ist, aber wenn wir jetzt das ein bisschen mal als dummer Rechner durchspielen, wissen wir natürlich noch nicht, was das i ist. Ich rutsche das mal ein bisschen zusammen. Und außerdem müssten wir, dass das, worauf es angewendet wird, vom Typ A ist. Also. Also. X und das Add. X und Add wie hier drüben. Müssen wir zeigen, dass Add X Y von passendem Typ das was, na, was rauskommt am Ende. Ah, nee, das, was ich reinstecke, das muss das Ding sein. Genau. Und jetzt haben wir auf einmal zwei Probleme. Wir müssen zeigen, dass dieses Typen-Triple gilt und dass dieses hier gilt. Wir machen mal das linke zuerst. Ja, das ist jetzt wieder gleiches Spiel. Wir haben eine Anwendung, also Funktion, Argument. Also muss gelten x vom Typ i. Add muss sein von i nach i. Muss uns beweisen, dass add irgend so ein x bekommt. Naja, das x wissen wir schon, dass das vom Typ i ist. Also muss das sein i, oder machen wir es einmal mechanisch. Muss vom Typ sein, was kommt als nächstes? F nach dem Wert, d nach i. Außerdem muss d nach muss das, was ich reinstecke, vom Typ f sein. Also x muss vom Typ f sein, dann ist add x vom Typ d nach i. Also gleicher Kontext. Muss x vom Typ f sein. Ist das klar, warum, was ich gerade rückwärts gemacht habe? Genau. Genau. Vielleicht hätten wir das auch einfach Gamma nennen sollen. Wir können natürlich auch sagen, Gamma definieren wir als dieser Kontext. Und dann können wir hier einfach schreiben Gamma. Denn unser Kontext wird sich eigentlich nicht ändern. Warum? Der einzige Fall, wo der Kontext geändert wird, ist der Fall der der Abstraktion. Also irgendwo muss man ein Lambda vorkommen. Hier kommt kein Lambda vor, also wird sich unser Kontext nicht verändern. Ja, und dadurch, dass wir jetzt hinreichend lang drauf geschaut haben, sehen wir, dass x vom Typ i ist Naja, dann muss f gleich i sein. Also f ist gleich i. Dann ist f hier gleich i. Add muss i nach i sein, aber auch gleichzeitig f nach d nach i. Also muss d gleich i sein. Also bekommen wir d ist gleich i. Also d ist gleich i. Und ich verschiebe das wieder, weil wir hier den Platz brauchen. Also, das gilt, theoretisch muss ich jetzt noch sagen, aber eigentlich muss ich das noch sagen. Hier, das gilt nach Regel Axiom und das hier rechts gilt auch nach Regel Axiom. Denn das gibt mir das genau aus dem Kontext. Also das ist wichtig, macht das.
Wäre das dann am Anfang auch gut, wenn wir ganz am Anfang hatten wir irgendwie so ein B, also das grüne I?
Das grüne I?
Das hast du dann auch über die Axiom.
Nee, das habe ich über die Eliminationsregel. Also die Idee ist, dass du einen Baum hast, ganz unten, ne? Ist der, das, was du beweisen möchtest und es faltet sich immer weiter auf und an den Blättern steht nur noch Axiom, Axiom, Axiom. Weil Axiom die einzige Regel hat, die keine Vorbedingungen hat. Man hat hier diesen Strich immer als, wenn ich weiß, dass das hier oben gilt, dann gilt das da unten. Ne? Und so schließen wir jetzt gerade rückwärts und die Regel Ax ist die einzige, bei der nichts über dem Strich steht. Das heißt, wenn wir wollen, dass dieser Baum irgendwann aufhört, nach oben zu wachsen, ne? Dann müssen wir irgendwo mal den Au zudeckeln mit der Axiomregel, weil sowohl die Elimination als auch die Introduction erzeugen immer weitere Ziele, die wir noch beweisen müssen.
Okay, wenn man das dann jetzt nicht auf der Tafel hat, wo man sich wegwischen kann und am Anfang da ein B hatte und dann am Ende ein Rückwischen machen will, dann muss man das einfach als Nebenrechnung gleich am Anfang.
Ja, also streng genommen bekommst du immer neuere Dinge und zu jedem Schritt bekommst du eine Gleichung, eine Typgleichung und die sammelst du alle in der Nebenrechnung und dann löst du am Schluss auf einen Schlag diese Typgleichung. Das ist dieser Algorithmus von Dingens Hindley-Milner. Also du machst das rückwärts und während ich mache das jetzt hier so in einem, ihr könnt es in der Hausaufgabe auch in eine machen. Also wir wollen jetzt nicht abprüfen, dass ihr unifizieren könnt, aber also es wäre gut, wenn ihr bei diesen, es ist irgendwie nur eine oder zwei Aufgaben, schreibt die Typgleichungen hin und dann sagt ihr, okay, das ist lösbar durch, ja, die Variable ersetzt sich durch die, das d setzt sich durch int. Also das d ist ja eine Typvariable und das int ist eine Konstante, also das ist eigentlich in Fett gedruckt. Und deswegen geht es so. Ist es ungefähr beantwortet? Also kannst du auch noch was fragen? Okay. Ja.
Haben wir nicht irgendwie an der vorletzten Zeile aufwärts dieses Y über den Punkt I verloren? Muss das nicht überall hin? Weil das haben wir ja dazu. Das kommt ja aus der dritten Zeile nicht raus.
Oh ja, stimmt. Stimmt. Ja. Mist, du hast recht, da fehlt das Y-Doppelpunkt I. Das muss hier überall, hier muss das Y noch dazu. Das stimmt. Und wir nennen das jetzt Gamma Y, das ist das nämlich mit dem Y. Ich quetsche das irgendwie noch rein, das ist der Vorteil an der Tafel. Aber ja, das ist sehr gut. Gut. Wait. Add und damit stimmt meine Aussage von vorhin natürlich nicht, wo ich sagte, es ist kein Lambda auf der Tafel, also ändert sich nie der Kontext, weil wir haben hier ja ein Lambda. Ich habe es irgendwie übersehen. Aber ja, das ist ja so. Fehlt sonst jetzt noch überall, also ab dieser Zeile oberhalb muss überall ein Y stehen, denn das haben wir hier zum Kontext dazu bekommen, und zwar genau nach dieser Regel. Ja, theoretisch sind wir auch mit dem Beweis noch nicht fertig, denn wir haben noch einen Zweig, der hier rechts so rausgeht, den wir noch nicht bewiesen haben. Da entspricht nämlich, also was wir bewiesen haben, ist dieses Rote unter der Annahme, dass die zwei schon stimmen, und dieses blaue App ist so alles so mit hier. Und jetzt fehlt uns noch, haben wir, welche Farbe haben wir noch nicht? Gelb. Jetzt fehlt uns noch dieses Rechte. Und das entspricht eben genau dem hier. Das sagen wir mal. Stern, Stern zum Beispiel. Und da suchen wir uns jetzt nochmal Platz. Also. Stern ist irgendwie. Ich kann das nochmal abschreiben. Also mit Y, X und Add mit passenden Typen ist Add X, Y ein Int. Genau. Ja, das ist jetzt eigentlich wieder genau das gleiche Spiel, das wir spielen dürfen. Es verzweigt sich immer schlimmer. Wir haben diese Anwendung, also müssten wir zeigen, dass unter diesem Gamma Y ist immer noch dieses komplette Teil. Unter Gamma Y gilt Add X ist von Int nach Int und Gamma Y zeigt uns, dass Y ein Int ist. Denn nur dann kann ich ihn da reinstecken, um den Int zu bekommen. Ja, das Rechte, das gilt nach Ax, da Y Int in, ist es das überhaupt? Ja, wir waren intelligent genug und haben gesehen, dass das, ja, doch, natürlich, ja. Y int ist in diesem Gamma Y. Es ist nur noch dieses hier offen. Da, welche Regel haben wir hier? Na, wir haben hier wieder eine Applikation gehabt und haben die aufgesplittet. Also ist es Arrow Elimination. Und hier haben wir auch wieder eine Applikation, also Arrow Elimination. Die Elimination findet quasi von oben nach unten statt. Also hier haben wir noch den Pfeil und hier wurde er eliminiert. Ja, das ist wieder Standard. Wir müssen zeigen, dass Add von Int nach Int ist. Und dass x so ein Int ist, den wir reinstopfen können. Das linke gilt, denn add ist in unserem Kontext genau mit diesem Typ. Und das rechte gilt, denn x ist auch im Kontext mit genau diesem Typ. Soweit Fragen? Und es macht auch irgendwie Sinn, sich diesen Kontext anzuschauen, denn man könnte jetzt meinen, ja, wenn ich einen Term typen will, dann starte ich immer mit leerem Kontext. Fällt einem ein Beispiel ein, irgendwie in der echten Programmierwelt, wenn man einen Term typen möchte und man startet bei diesem Term und der Kontext ist nicht leer? Also irgendwie zum Beispiel add x add und der Lambda x Es ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd. Ja, die Frage war, wenn ich in der echten Welt einen Term habe, nämlich zum Beispiel diesen Lambda-Ausdruck in Java 8 oder C++ 11, wieso ist der Kontext nicht leer? Was könnte da außer dem Add noch drin stehen? Also es ist schwer herauszufinden, worauf man hinaus möchte, ja?
Naja, es gibt irgendwelche gebundenen Variablen da drin, die halt aus dem rumstehenden Code kommen, irgendwie aus der Klasse oder so.
Ja, so ähnlich. Und ich sage mal, keine gebundenen Variablen. Also klar, wenn das Teil von irgendeinem Funktion main ist, die als Parameter das Add übergeben kommt, dann ist das Add gebundene Variable. Aber es ist eigentlich schon so die richtige Richtung. Wenn ich irgendwie Libraries habe oder irgendwie Includes, dann und ich die Typisierung eines Termes in C++ starte, dann ist im Kontext all das, was irgendwie über Includes in den Kontext geholt wurde. Also alle Module, die importiert wurden, alle Klassen, das ist alles im Kontext. Also das ist die Verbindung, es müssen nicht nur gebundene Variablen sein. Wobei man jetzt die Diskussion führen könnte, was bedeutet gebundene Variable? Manche behaupten, sagen, gebundene Variable bedeutet genau das und dann wäre das. Ja, ich hoffe, das ist irgendwie angekommen. Zum Beispiel Scala, glaube ich, oder OCaml sagt tatsächlich, wenn man eine Library-Funktion aufrufen möchte und man hat das Include vergessen, sagt es wortwörtlich, was irgendwie Funktionsname so und so nicht gebunden. Also eigentlich ist es genau das, was du sagtest. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Ein paar Minuten haben wir noch. Eigentlich müsste man noch die 8.4 machen. Man soll den allgemeinsten Typ herausfinden. Wobei, dann könnten wir auch eigentlich gleich die 10.2 machen. Machen wir die Übung 10.2. Das ist am wichtigsten. Falscher PDF. Wir haben ein bisschen Kontext gegeben und sollen den allgemeinsten Typen von dieser Funktion herleiten. Aber eigentlich ist es eben genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben diesen unglaublich langen Kontext. Wir haben darin eine Add-Funktion. Die zwei Integer bekommt und einen dritten zurückliefert und eine Length-Funktion, die jedem String ein Int zuweist und wir sollen jetzt herausfinden, wenn wir diesen Kontext haben, von welchem Typ das x add length x ist. Hat jemand einen Vorschlag? Also wir, man kann es sehen, wenn man will. Er sagt natürlich, es ist allgemein vom Typ Alpha. Und mit der Zeit kann man sowas eigentlich direkt ziehen. Man muss sich zum Beispiel überlegen, da, was kommt da so direkt am Ende raus? Es bekommt irgendwie ein x und gibt dann add length von x zurück. Das heißt, was bekommt es als ersten Parameter? Ja, genau. Und was gibt es zurück? Genau. In nach. Hier kann man die Klammern weglassen, genau. Also. Ja. Das ist also unsere Vermutung. Schauen wir mal, was rauskommt. Also, welche Regeln müssen wir anwenden? Ganz oben ist ein Lambda. Also es ist irgendwie Lambda x add. Applikation, das add auf length, auf die Applikation von length auf x. Das ist so der Syntaxbaum. Unser erstes Lambda x. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, den sich hinzumalen. Habe ich davor noch nie gemacht. Das erste ist, wenn ich weiß, dass hier wir eine Abstraktion haben, also schauen wir mit Generation Lemma, ja, wir müssen die Pfeileinführungsregel anwenden. Also bekommen wir irgendein x vom Typ. Ja, von welchem Typ ist der? Irgendein Typ B. Und dann ist add length von x vom Typ C. Und außerdem, damit das irgendwie hinhaut, muss. Und jetzt kommt irgendwie die Liste an der Seite, die wir führen. Also irgendwie ist hier rechts oben, müssen wir dann lösen. Alpha ist, muss ein B bekommen und ein C zurückliefern. Ja, das ist der Typ von dem, so habe ich den Typ hier getauft. Also, und dieses hier ist quasi nur die, so die Probe, dass wir, wenn wir schauen drauf und wir sehen schon, ja, das müsste das rauskommen. Aber wir müssen jetzt mal stupide Compiler spielen. Also das ist das Schöne und Blöde zugleich, dass es so schön mechanisch einfach ist. Wir müssen jetzt leider einmal den Compiler spielen und rausfinden, welcher allgemeinste Typ das denn ist. Ja, jetzt kommen wir an diesen Punkt. Das ist eine Applikation, also muss es die Eliminationsregel gewesen sein. Und jetzt schauen wir, wir wissen, ne? Wir brauchen jetzt irgendeinen weiteren Typ, nämlich die Funktion muss von diesem weiteren Typ sein. Muss von diesem Typ sein, A nach B, also muss add sein, ich brauche mehr Platz. Es muss ein C zurückliefern und irgendeinen frischen Typ, den wir uns jetzt neu suchen müssen, irgendeinen frischen Typ bekommen, was kommt als nächstes? D. Und das, was wir reinstecken, das Length X, muss nämlich von diesem Typ D sein. Muss vom Typ D sein. Das ist dann Length X muss vom Typ D sein. Ja, das hier können wir sofort lösen. Wir müssen dafür nur eine Gleichung in unsere Gleichungsliste eintragen, nämlich add geht ja von D nach C. Aber in unserem Kontext steht, es geht int nach int nach int. Okay. Nächster Teil. Length x muss d sein. Length x, was ist das? Das ist eine Applikation, also wieder Elimination. Gleiches Spiel wieder. Length muss irgendeinen frischen Typ bekommen. Nehmen wir den nächsten Buchstaben E. Und E muss so ein D zurückliefern. Und außerdem muss das, was wir reinstecken, das X, vom passenden Typ E sein. B muss sein vom Typ, muss vom Typ E sein. Das können wir wieder jeweils erfüllen. Das über Axiom. Ja, aber dass wir das hinschreiben dürfen, dafür muss E nach D dasselbe sein wie String nach Int. Int. Gleiches Spiel hier auf der rechten Seite. Da lautet die Gleichung wie? Was muss ich jetzt hier hinschreiben? Ja. Nee, ich muss ja eine Gleichung zwischen Typen, das heißt, wie bitte? Genau. Ich brauche hier, also, ja, damit ich die Regel anwenden kann, dafür brauche ich die Gleichheit dieser Typen. Ja, jetzt sind wir fertig und haben jede Menge, wir haben einen Baum, der ist, der wächst nicht weiter, weil wir überall den mit Axiom abgedeckelt haben. Aber damit das passt, brauchen wir noch passende Typen. Also, wir wissen E gleich B. Dann ist, wobei wir haben, können wir überall das E durch ein B ersetzen. Okay, von mir aus. Jetzt wissen wir E gleich B. Das ist jetzt der Schritt des Unifizierens. Außerdem gilt diese Gleichheit, also muss E gleich String sein. String. Außerdem muss D gleich Int sein, wegen dieser Gleichung. Was muss sein? D gleich Int. Was haben wir noch? Ja, wegen dieser Gleichung muss auch D gleich Int sein. Stünde da jetzt nicht Int, sondern String, würden wir schreien, Compiler-Error, Typen Int und String sind nicht miteinander kompatibel. Aber hier stimmt's, also haben wir Glück gehabt. Also wegen dieser Gleichung folgt auch D gleich Int. Und außerdem gilt, C ist Int nach Int. C ist Int nach Int. Und dann wissen wir, Alpha ist ja B nach C und B ist String und C ist Int nach Int. Nach Int. So geklammert wieder. Puh, richtig geraten. Aber wir mussten nicht raten, wir haben einfach stupider das von unten nach oben angewendet, Gleichungen aufgestellt, eine Lösung für all diese Gleichungen gefunden, sogar eine allgemeinste. Und das ist unser allgemeinster Unifikator. Könnte es auch passieren, dass am Schluss hier irgendwie noch Typvariablen stehen bleiben im Typ? Ja, nicht ganz. Was magst du sagen?
Zum Beispiel in einer Funktion denken, die irgendwas wegwirft.
Ja.
Naja, und dann ist ja wurscht, was für ein Typ da drin steht.
Genau, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel KXY ist X. Also das war sowas wie, erinnert uns an das Const, das ist Const in Haskell. Genau. Welchen Typ hat das? Genau. Und obwohl wir das X nicht wegschmeißen, hat es hier trotzdem einen variablen Typ. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel x.x hat den Typ a nach a. Außerdem hat es den Typen b nach b. Es hat auch den Typen c nach d nach C nach D. Aber das hier ist der allgemeinste Typ. Das ist auch allgemeinster Typ. Also das ist ja nur Umbenennung von einem Namen. Aber das hier ist nicht der allgemeinste Typ von dieser von diesem Term. Dann das setzt voraus, dass das X, also das das hier ist Typ davon, aber es ist eben nicht der allgemeinste Typ, es ist nicht der Prinzipaltyp, der Principal Type. Denn wir wollen zum Beispiel, dass Lambda x.x von 5 soll natürlich gleich 5 sein. Das matched, 5 ist irgendwie ein Integer, Integer passt auf A, aber Integer ist nicht verträglich mit diesem Typen, also das passt irgendwie nicht. Wenn wir das Int jetzt hier als atomaren Typen nehmen. Das ist so die Idee. Und wenn man einfach so eine Haskell-Funktion definiert, dann berechnet die einem automatisch den allgemeinsten Typ. Oder wenn ich in C++ das Wörtchen Auto hinschreibe, versucht er das auch so ungefähr zu machen. Aber es klappt nicht so gut wie in Haskell, habe ich das Gefühl. Ja, wir können jetzt noch ein weiteres machen. Ich überziehe ein bisschen. Und zwar die Übung 9. Und zwar soll man zeigen, dass unter keinen Umständen dieser Lambda-Term irgendeinen Typen A hat. Ob das ist Alpha? Das ist ein Alpha, aber das ist total egal. Warum? Naja, ist eine Typfrage, also machen wir einfach, spielen wir Compiler und starten den stupiden Algorithmus und schauen, was passiert. Lambda x, x, x soll vom Typ Alpha sein. Also schauen wir uns an, welche Regel wir nehmen. Naja, eindeutig. Also muss, wenn x vom Typ B ist, dann muss x, x vom Typ C sein. Außerdem, also das ist Introduction. Außerdem soll Alpha gleich B nach C. Nächster Schritt, wir haben eine Applikation. Also Elimination. X ist vom Typ B. Außerdem muss das X hier irgendeine Funktion d nach e sein. Und außerdem muss die rechte Seite, also das, was wir reinschmeißen, passend zu diesem d passen, also muss x vom Typ d sein. Denn lass mich kurz über. Hier brauche ich gar keinen neuen. Das ist ja die Regel hier. Das, was hier steht, das Gelbe, ist das hier. So. What? Gamma x von Typ B. Dafür bekomme ich dafür noch eine Regel? Nö. Axiom. Damit ich Axiom hier anwenden kann, muss B gleich D nach C sein. Also muss B gleich D nach C sein. Außerdem muss hier B gleich D sein. B gleich D. Das ist die Regel hier. Ja, dann sind wir fertig. Und jetzt starten wir den Unifizierer. Und was sagt er? Wir spielen mal Schritte. Also das Einfachste, was man jetzt hier schon mal sieht, ist B ist gleich D. Also kann ich die zwei zusammenfassen zu B ist gleich B nach C. B ist gleich Hier habe ich da irgendeinen Fehler gemacht. Nee, passt. Okay. Was sagt mir jetzt der Unifizierer? Er sagt, Crash kann nicht unifizieren. Auch genannt Occurs Check. Occurs Check. Kann nicht miteinander unifizieren. Der Grund ist, auf der einen Seite steht eine Variable b und auf der anderen Seite steht irgendwie was Größeres, das das b nochmal enthält. Wenn ich jetzt hier stupide einsetze, zum Beispiel so wie das die Programmiersprache Prolog machen würde, ohne Umkonfiguration, würde sie sehen, ah, b ist gleich b nach c, naja, dann muss b ja sein b nach c. Ah, hier habe ich nochmal ein b. Also kann ich für b diese rechte Seite einsetzen. b nach c. Und so weiter und so fort. Und der Knackpunkt an dieser Sache ist eben dieses hier. Etwas auf sich selbst anwenden. Das geht im Lambda-Kalkül nicht. Weil da kriege ich immer genau dieses C, C nach D, D. Und das muss irgendwie das C, diese Typen müssen kompatibel sein. Und das gibt uns eben diesen Fehler. Und wir können das auch mal ausprobieren. Und schauen, was uns Haskell sagt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ein paar Minuten überziehe, sonst kriege ich das nämlich nicht durch. temp.hs ghci temp.hs. Wir machen mal eine Funktion f, die bekommt ein x und wendet x auf sich selber an. Und schauen mal, was passiert. Occurs check. Cannot construct the infinite type. Also genau das. Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell. Denn das, was in Haskell im Hintergrund abläuft, ist eben genau dieser Algorithmus, den wir hier machen. Und ja, mit Haskell kann man noch viele andere Dinge tun, denn diese Regeln erinnern uns ja an die Regel der intuitionistischen Logik, zumindest dem implikativen Fragment davon. Also alles, was man mit Pfeilen machen kann. Und das ist noch die letzte Aufgabe, die würde ich gerne in 10 Minuten noch durchmachen. Wenn es wer weg muss, soll gehen und kann sich die Aufzeichnung angucken, aber ich würde es jetzt noch gerne machen. Ich hoffe, das geht. Also, wir sollen verschiedene Typen beweisen. Also, wir haben Version, Übung 11. Wir sollen beweisen, es gibt einen Typ P nach P. Außerdem gibt es einen Typen P nach Q nach P. Es gibt einen Typen, was ist das? P nach Q nach R nach P nach Q nach P nach R. Ich hoffe, ich habe richtig abgeschrieben. Ja, probieren wir mal das Erste. Wir haben ja die Analogie, Programme sind Beweise und Typen sind Formeln. Also sagen wir einfach dem A, das sei ein Typ P nach P. Ja, und jetzt soll man einen Lambda-Ausdruck dahin schreiben, dass das passt. Fällt einem ein Lambda-Ausdruck ein mit Typ P nach P? Ja, wer kann alles von der Tafel ablesen? Genau. Lambda x. Ist es so? Ich weiß es nicht mehr, wie es war. Probieren wir es mal aus. Pass Error und Input. Ist das. Upsala. Ist es so? Ja. Schauen wir mal, ob das stimmt. Wir zeigen uns mal den Typ von A an. Typ von A ist P nach P. Und ja, die Formel P nach P gilt, denn wir haben sie bewiesen. Wir haben einen Beweis hingeschrieben, nämlich Lambda x nach x. Das ist unser Beweis. Also schauen wir das mal hin. Also unser Typ ist eine Formel. Unser Beweis ist ein Programm, beziehungsweise ein Beweis für, ich habe es gerade, eigentlich ist es, Programm ist gleich Beweis. Dann ist die rechte Spalte die Logikspalte und die linke die Programmierspalte. Und ein Beweis für irgendeine Formel phi ist ein Programm vom Typ phi. Und jemand, der meinen Beweis nachvollzieht, also irgendwie ein, wie sagt man das, ein Korrektor oder ein, jemand, der den Beweis nachvollzieht, zieht und überprüft. Das Ding heißt Compiler. Ja, nächste Aufgabe. Wir sollen beweisen, P impliziert, dass Q P impliziert. Also P impliziert, dass Q auch P impliziert. A hätten wir natürlich auch schreiben können als AX ist gleich X. Ja, wie beweisen wir das? Welche Funktion hat den Typen P nach Q nach P? Tipp, der Lambda-Ausdruck steht an der Tafel. Oder? Er stand vorher noch. Er stand. Er muss so überlegen. Ja. Genau. Warum geht das? Wir bekommen ein x, das ist vom Typ p, ein y, das ist vom Typ q und wir geben das x einfach zurück. Also das ist natürlich auch das Gleiche, wie wenn wir schreiben, p, b von x ist gleich lambda y x. Was? Und das ist natürlich auch das Gleiche, wenn wir schreiben Lambda x, Lambda y nach x. Und dann sieht man schön die, diese Struktur, dass, wir machen das mal, also das ist jetzt nicht falsch, aber wir müssen uns irgendwie für eine entscheiden. Hier sieht man schön das p nach q nach p. mach's vielleicht noch ein bisschen größer. Wir schauen mal, ob es kompiliert, also ob unser Beweis zur These passt. Das tut er. Und B2342 wird uns geben 23. Also es macht genau das, was der Lambda-Ausdruck macht. Und wenn wir uns den Typ ausgeben lassen von B, ist das P nach Q nach Pi. Fragen? Dann probieren wir mal die C und das muss dann mal jemand anderes machen. Das ist ein bisschen größer. A bekommt als Parameter irgendwie so dieses ewig lange Funktion f, p, q, r, nenne ich das mal. Und es bekommt eine Funktion von p nach q und bekommt ein x, das ist irgendwie vom Typ p, und es soll jetzt eine r zurückliefern. Also f, p, q, r ist vom Typ P nach Q nach R. G, P, Q ist vom Typ P nach Q. Und X ist vom Typ P. Das sollte natürlich kein ist gleich sein, sondern ein Doppelpunkt. Was macht man intuitiv? Stellt euch vor, jemand kommt zu euch und sagt, ha, ich gebe dir drei Dinge. Das erste Ding ist ein Konverter von P's. Es bekommt P's und konvertiert die zu Konvertern von Q nach R. Außerdem gebe ich dir einen Konverter von P nach Q. Und ich gebe dir irgendwas vom Typ P. Wie kannst du sie zusammenstöpseln, dass du am Ende ein R konstruierst? Also, wir machen. Wo haben wir es? Also, wir bekommen irgend so ein P. Oder mache ich es doch nicht? Ah, doch, könnte klappen. Wir bekommen irgend so ein P. Außerdem bekommen wir ein, das ist unser X. X vom Typ P. Außerdem bekommen wir ein G. Das macht ein P zu einem Q. Also wir bekommen ein G. Das macht ein P zu einem Q. Und dann haben wir noch ein F, das ein F, was macht das? Ein P nach Q nach R, P nach Q nach R, also bekommt das ein P und ein Q. Ein Q. und gibt uns ein R. Also außerdem hat jeder so Nummer und oben Dellen. Das bekommt hier ein, das ist eine gelbe Delle, eine gelbe Noppe und weiß ist für mich Void nichts, das ist geschenkt. Und jetzt habt ihr unendlich viele von diesen Legosteinen und ihr sollt mir einen Legostein bauen mit der Farbe, keine Voraussetzung. Aber irgendwas vom Typ R. Wie baut ihr zusammen? Ihr dürft natürlich nur gleich eine Noppen einer gewissen Farbe in Dellen mit der gleichen Farbe setzen. Und ihr habt die Legosteine beliebig oft. Wie baut ihr? Welches stecke ich ins welche? Also was kann ich schon mal machen, um dein Problem zu verkleinern? Was kann ich zum Beispiel mit dem X machen, dem gelben X? Die Lösung ist, das stecke ich einfach in jede gelbe Delle. Ich meine, was soll's, ne? Das stecke ich da rein und ich hole mir einfach noch eine zweite Kopie und das stecke ich da rein. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich eigentlich nur noch eins machen, jetzt muss ich nur noch das da reinstecken. Und dann habe ich in Summe genau so ein Ding. Es hat oben keine einzige Delle. Und unten eine blaue Noppe. Also es ist irgendwie, ja, was heißt in einen anderen Stein reinstecken? Das heißt Funktionsanwendung. Also haben wir f und das erste Parameter für f ist das x und das zweite ist das, was ich hier rausbekomme. Was ich hier rausbekomme, ist das g und da habe ich eben das x reingesteckt. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich lösche mal das hier rein, raus und stelle fx Gamma auf gx. Reloade und es failed. Habe ich mich vertan? Wo ist der Fehler? Duplicate Type Signature for A. Das ist natürlich Teilaufgabe C, ne? Reload. Okay, compiled. Type von C ist genau der gleiche. Genau. Schauen wir mal. Man kann jetzt noch Fleißaufgabe für zu Hause ein Skript schreiben, das Wahrheitstafeln generiert und überprüft, dass die Wahrheitstafeln überall sagen, ja, das sind Tautologien. Jetzt sollen wir zeigen, und als letztes müssen wir nur noch zeigen, dass es kein Programm mit folgendem Typ gibt. Oder was sollen wir eigentlich zeigen? Wir sollen zeigen, dass es kein Typ, dass kein Lambda-Term diesen Typ hat. Wie ist da die Argumentation? Die Argumentation ist, so ein Ding existiert, passiert genau dann, wenn A nach B Tautologie Gie, aber A nach B ist keine Tautologie. Nur Gie. Was muss ich für das B einsetzen, damit es keine Tautologie wird? Genau. Also B gleich falsch. Und was muss ich für das A einsetzen, damit es keine Tautologie wird? Genau. Genau. Ja. Und deshalb gibt es, kannst du Lambda-Terme hinschreiben, noch und nöcher, aber keiner dieser Lambda-Terme wird jemals dieses A nach B als Principal Type haben. Genau. Und damit solltet ihr jetzt in der Lage sein, alle Hausaufgaben zu lösen. Fragen? Okay. Gut, dann bis nächste Woche.